Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
New York, Burundi, Genf, das sind die Stationen, wo Mira für die Vereinten Nationen arbeitet. Mira ist die Hauptfigur im neuen Roman von Nora Bosson und der heißt Schutzzone und erscheint heute. Guten Morgen, Frau Bosson.
Guten Morgen.
Die Vereinten Nationen haben ja nicht gerade das beste Image. Zu groß, zu unbeweglich, zu zerstritten und immer wenn es hart auf hart kommt, dann legen China und oder Russland das Veto ein. Was hat Sie gereizt, in dieser, ja, ich sag mal, relativ unattraktiven Umgebung einen Roman spielen zu lassen?
Naja, ich glaube, diese Widersprüche, die die Vereinten Nationen in sich haben, das interessiert mich einfach. Und dann natürlich die Frage, wie Menschen auf so eine Institution treffen. Denn die Institution hat ihre Regeln, hat ihre Starre, hat die Bürokratie, aber wird ja doch von Menschen getragen. Und ich glaube, diese Menschen sind zum Teil Idealisten oder waren es anfangs mal, sind zum Teil natürlich auch Karrieristen. Aber dieser große Traum der Menschheit, dass es mal eine wirklich befriedete Welt gibt, die drücken natürlich die Vereinten Nationen aus. Und das Scheitern dieses Traums kann man, glaube ich, dann doch sehr gut auch im Scheitern der Vereinten Nationen fassen.
Wie haben Sie recherchiert? Sind Sie einfach nach Genf gefahren und haben sich in eine Hotellobby gesetzt, wo internationale Verhandlungen stattgefunden haben?
Ja, ich glaube, wenn ich da jetzt 3 Monate im Bourivage gesessen hätte, dann wäre mein Vorschuss längst aufgebraucht. Ich kenne Leute, die für die Vereinten Nationen arbeiten. Über die habe ich dann wieder neue Leute kennengelernt. Ich bin nach Kenia, nach Genf, nach New York gereist, um mich dort einfach in dem Milieu umzutun. In Burundi war ich natürlich auch. Das ist ja einer der Hauptschauplätze. Und habe dort ja von eigentlich allen Seiten Leute getroffen, die mir ihre Sicht auf die Vereinten Nationen erzählt haben.
Ihre Hauptfigur Mira kommt in Bedrängnis, weil sie verwickelt ist in den Völkermord in Burundi. Und Sie selbst haben ja auch über Ruanda geschrieben. Das war eine Reportage für die Zeit. Wie schwierig ist es, in solchen Ausnahmesituationen den eigenen Prinzipien treu zu bleiben?
Ich glaube, es ist sehr schwierig, denn ich war da nur beim in Anführungszeichen nur beim Jahrestag. Das heißt, es ging nur um die Erinnerung. Gleichzeitig ist das aber so bedrückend. Man weiß zugleich, dass das auch kein freies Gedenken ist, sondern Präsident Kagame ist nun durchaus als Diktator zu bezeichnen, der diese Erinnerungskultur durchaus für seinen eigenen Machterhalt nutzt. Das heißt, man ist da zerrissen zwischen den unterschiedlichsten Emotionen, aber auch analytischen Überlegungen. Und es ist schwer, sich dazu zu verhalten. Es ist einfach auch schwer, das auszuhalten. Ich war danach bestimmt ein paar Wochen nicht unbedingt in allerfröhlichster Gemütsverfassung. Man merkt einfach, wie brüchig solche Konzepte wie Gerechtigkeit und Versöhnung sind, weil sie Menschen zum Teil Dinge abverlangen, die vielleicht noch nicht möglich sind.
Und wie sehr muss man die eigenen Ansprüche auch hinten anstellen, wenn es darum geht, beispielsweise mit Kriegsverbrechern oder Diktatoren zu verhandeln, um so etwas wie Frieden zu erreichen oder zumindest eine Verbesserung des Lebens für viele Menschen?
Ja, das ist extrem schwierig. Ich glaube, es geht immer um eine Verhältnismäßigkeit. Das heißt, wie viel Kompromissbereitschaft gebe ich zu? Wo ist aber der Kompromiss so, dass er mich eigentlich über den Tisch zieht? Und wo unterstütze ich die falsche Sache oder gebe ihr zu viel Lauf? Das heißt, es ist, glaube ich, etwas, was zum einen diffizil ist, wo es auch immer wieder falsche Entscheidungen geben wird. Da bin ich mir ganz sicher, ohne dass Menschen per se vorab schlechte Intentionen haben. Und sicherlich werden im Fall Ruanda 5 Leute an einem Tisch sitzen und jeder hat eine andere Meinung dazu, wie weit man diesem Land entgegengehen kann, wie weit man die Erinnerungskultur auch weiter unterstützen soll, so wie sie derzeit gelebt wird und wie weit man aber vielleicht auch die derzeitige Regierung hinterfragen darf. Das heißt, gerade in diesen Post-Konflikt-Regionen ist das Verhältnis zu Ländern und Staaten wie den europäischen, die auch eine Mitschuld haben an dem, was da passiert ist, natürlich extrem angespannt. Und auch diese Befangenheit spielt natürlich mit rein.
Aus der Charta der Vereinten Nationen ergibt sich auch die Verpflichtung, staatliche Verbrechen aus der Vergangenheit aufzuklären. Ist das immer so eindeutig, wer die Täter sind und wer die Opfer und was die Wahrheit ist?
Was die Wahrheit ist, ist sehr schwierig, sehr diffizil. Es ist ja vielleicht auch einfach ein wirklich sehr europäischer Gedanke, europäische Hoffnung, christlich, was ist Wahrheit? Aber natürlich auch im Sinne der Aufklärung. Die Frage, wer Täter und Opfer sind, ich glaube, man muss aushalten, dass es teilweise sich überschneidet, dass teilweise die Opfer auch Täter waren und die Täter Opfer. Das ist, man kann, glaube ich, die deutsche Geschichte nicht mit Ruanda vergleichen, denn in der deutschen Vergangenheit in den Jahren 33 bis 45 ist das doch deutlich klarer, wer die Täter waren. In Ruanda vermischt sich das deutlicher und das, was ja auch zu zwischenstaatlichen Konflikten geführt hat, war, dass es zum Beispiel in Europa Untersuchungen gab, juristische Untersuchungen gegen einen Kreis um Präsident Kagame, der sich selbst aber eher als Befreier Ruandas sieht und als derjenige, der, weil die Vereinten Nationen es wirklich komplett verpatzt haben, die Bevölkerung der Tutsi geschützt hat. Und das heißt, da haben wir eine heroische Selbstdarstellung gegen sehr ins Leere laufende oder dann auch aus Angst zurückgezogenen Untersuchungen, die zeigen könnten, dass die Unschuld nicht ganz so groß ist oder dass Schuld und Unschuld da etwas ambivalenter verteilt sind.
Wer für die UNO arbeitet, der tut das ja vor allem im Sinne des Weltfriedens. Der scheint aber weiter weg denn je. Muss man da nicht auch die Sinnhaftigkeit einer solchen Institution in Frage stellen?
Ja, ganz gewiss. Ich glaube, man muss die Möglichkeit dieses Weltfriedens, dieses Traums, dieser Utopie zurechtrücken. Das ist eben nichts, was so einfach zu bewerkstelligen ist. Und das, was wir in Europa haben, eine überwiegend befriedete Region seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist, muss es leider so sagen, immer noch eine Ausnahmesituation. Ich bin in Friedenszeiten geboren, ich habe nie etwas anderes erlebt. Ich habe mich daran gewöhnt und meine Generation sicherlich auch. Aber das, was wir mit einem Blick auf die Welt haben, ist natürlich ein ganz anderes Bild. Das, was die UNO schafft, ist immer noch ein Gesprächsangebot zu bieten. Sie hat ja auch mit ihren zig Unterorganisationen von Klimaschutz über Menschenrechte bis hin zu Wirtschaftsfragen, die sie beantwortet auf ihre Weise, ganz unterschiedliche Funktionen. Und man kann nicht sagen, dass die UNO insgesamt scheitert. Das, was man sagen kann, ist, dass die UNO eigentlich extrem reformbedürftig ist und dass die Reformen sehr, sehr schleppend bis gar nicht vorangehen. Das heißt, eigentlich mit Instrumenten aus der späten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts derzeit auf Konflikte des 21. Jahrhunderts antwortet. Und das kann natürlich nicht so hundertprozentig hinhauen.
Sie haben die Reformen angesprochen, die der aktuelle Generalsekretär Antonio Guterres schon begonnen hat. Auch eben, dass es sehr schwierig sich gestaltet. Der amerikanische Präsident möchte die Vereinten Nationen am liebsten abschaffen. Wofür sind Sie?
Ich glaube, dass tatsächlich Reformen das sind, was am sinnvollsten sind. Und auch nicht zu früh zu verzagen, weil es wird wieder deprimierend sein. Es wird sich nicht so umsetzen lassen, wie es nötig wäre, wie es möglich sein könnte in einer noch viel besseren Welt als die, die wir haben. Das heißt, man wird damit konfrontiert sein, dass es nicht ausreichend ist. Dennoch glaube ich, dass man daran festhalten muss, denn genau solche Leute wie Donald Trump oder Bolsonaro sind ja Leute, die sehr gerne so eine supranationale Ebene abgeschafft sehen. Der Völkerbund ist gescheitert aus unterschiedlichen Gründen. Bei der UNO haben wir es zumindest mal einen Schritt weiter geschafft. Und ich glaube, daran müssen wir festhalten. Und die derzeitigen Menschen an der Macht sind nicht in der Lage, eine bessere Institution zu schaffen.
Schutzzone heißt der neue Roman von Nora Besson, der bei den Vereinten Nationen unter anderem in Genf spielt, steht übrigens auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Dafür drücke ich die Daumen. Und ich sage danke für den Besuch in Studio 9.
Dankeschön.